Guten Morgen, ich begrüße euch alle ganz herzlich oder welche Zeit es bei dir ist, wann du diesen Gottesdienst mitverfolgst. Wir wollen alle begrüßen, die da sind und alle begrüßen, die von unterwegs oder zu Hause mit dabei sind. Wir freuen uns sehr über jeden. Unsere Freude ist riesig. Unsere Freude ist in Jesus und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. John Wooden war der erfolgreichste Basketball-Coach aller Zeiten. Und er hat jede Saison, egal wie lange die Gruppe schon beisammen war, egal wer diese Spieler waren, er hat jede Saison, wo die neue Season begonnen hat, mit seinen Jungs damit begonnen, mit ihnen gemeinsam die Schnürsenkel, die Schuhbänder zu binden. Das war der erste Akt, den er gemacht hat mit seinen Superstars. Und er hat gesagt, es beginnt alles mit den Basics. Immer zurück zur Grundlage. Ich muss immer schmunzeln, wenn Leute zu mir sagen, Karl Michael, das habe ich eh schon gehört oder das habe ich eh schon gewusst. Das ist meist ein ganz klares Anzeichen, dass dieser Mensch noch gar nichts verstanden hat. Ich habe das Johannesevangelium 200 Mal gelesen in meinem Leben. Minimum. Und weißt du was? Beim jedem Mal lesen lerne ich etwas Neues dazu. Ich sehe was Neues. Menschen, die verstanden haben, um was es geht, gehen immer wieder zur Grundlage zurück, immer wieder zu den Basics zurück. Und dieser Coach Wooden, wie gesagt, der erfolgreichste Basketballcoach im College-Bereich aller Zeiten, wurde 100 Jahre alt. Er ist 4 Monate vor seinem 100. Geburtstag verstorben. Und er hat Folgendes gesagt: Basketball ist nicht alles. Das echte Leben findet man nur in Jesus Christus. Das war seine Aussage. Und warum ich das heute sage, ist, weil ich wieder beginnen möchte mit dem, was jeder von mir oder von dieser Bühne hier schon hunderte Male gehört hat, der jetzt schon öfters da war, nämlich, es gibt ein paar Dinge, die bei uns ganz wichtig sind. Erstens, bei uns dreht sich alles um Jesus. Ich werde das jeden Sonntag sagen, egal wie müde du davon wirst oder nicht, es ist mir ganz egal. Bei uns dreht sich alles um Jesus. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Und drittens, wir predigen hier in Serien. Und jetzt habe ich für heute noch einen 4. Punkt dazu genommen, denn der passt zu unserer Serie. Wir glauben, dass die Ekklesia, die Gemeinde Gottes, die Kirche Jesu Christi auf der Erde, die wahre Gemeinde, die Antwort ist oder alle Antworten auf alle entscheidenden Fragen der Welt, in der wir leben, hat. Ich glaube das von ganzem Herzen. Wir wissen eines, die Politik hat die Antworten nicht. Ja, unsere Gesellschaft ist ahnungslos. Viele gehen ohnmächtig durch diese Welt. Aber liebe Freunde, uns muss bewusst sein, wir, die Gemeinde Jesu Christi, die Jesus-Nachfolger, das Christentum, das wahre Christentum, die von uns, die Jesus von ganzem Herzen folgen, wir haben die Antwort auf alle Fragen, alle wichtigen, entscheidenden Fragen unserer Zeit. Wer glaubt das? Ich glaube, dass drei glauben das super. Ich bin begeistert von euch. Gut, dass du da bist, weil heute wirst du großmutig und kühn von hier gehen. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Ekklesia. Dieses kleine komische Wort Ekklesia ist das Wort im griechischen Urtext, das 115 Mal, mindestens 115 Mal im Neuen Testament verwendet wird. Und bedeutet eigentlich wörtlich Versammlung. Es bedeutet Gemeinde. Es bedeutet die Menschen, die sich versammeln rund um den Namen Jesu. Und wir haben eines gelernt. Manchmal wird es auch mit Kirche übersetzt. Im Englischen wird es mit Church übersetzt. Was natürlich tragisch ist, denn die meisten Menschen glauben, Kirche ist ein Gebäude. Aber die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche sind Menschen. Wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde, wir sind die Ekklesia. Und das ist eine kraftvolle, große, weltweite Bewegung, der wir hier angehören. Bevor wir zur heutigen Botschaft gehen, bevor wir loslegen, besser gesagt, möchte ich erstens einmal Danke sagen für alle, die diese Versammlung möglich machen. alle, die hier mitwirken, die dienen, die geben, denn ohne euch könnten wir das wirklich nicht tun. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, das hat jetzt überhaupt nichts mit der heutigen Predigt zu tun, aber in meiner Gebetszeit diese Woche erfüllte sich mein Herz mit Dankbarkeit und Freude. Wer von euch glaubt, Dankbarkeit und Freude ist eine gute Idee? Dankbarkeit und Freude. Und zwar über die kleinen Dinge des Lebens. Wem ist es auch bewusst? Es kann immer was passieren und plötzlich ist die Welt ganz anders. Wer weiß das? Es kann in einem Augenblick was passieren, in deinem Leben, in meinem Leben, und plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Das ist die Realität. Plötzlich ändert sich das ganze Leben. Und ich musste daran denken, es ist genau 10 Jahre her, ich habe meinem Sohn Raphael, den viele von euch kennen, er ist hier ein ganz gewaltiger Mann Gottes, er ist hier im Dienst, die wichtigste Säule für mich persönlich, neben der Christi natürlich, ist Raphael für mich der wichtigste Mitarbeiter hier. Und ich habe ihm vor 10 Jahren versprochen, ich reise mit ihm nach England, nach Großbritannien. Und das haben wir dann auch getan. Und es war so, dass es gerade gepasst hat, an einem Samstagabend durfte ich in München, hatte ich da einen Auftritt und wir sind nach München gefahren und habe dann am nächsten Tag sind wir dann von München nach London geflogen und dann zurück nach Wien. Und wir waren im Hotelzimmer, es war schon spät am Abend und wir sind eingeschlafen. Und am nächsten Tag suche ich unsere Reisepässe und ich suche meine Geldbörse im ganzen Hotelzimmer. Ich finde unsere Reisepässe nicht, ich finde meine Geldtasche nicht, nirgendwo, egal wo ich geschaut habe, in meinem Koffer, nirgendwo waren unsere Reisepässe. Und ich weiß, ohne Reisepässe kommst du nicht weit, zumindest nicht mit dem Flugzeug, wer weiß, was das stimmt. Ich dachte mir, um Himmels Willen, wo habe ich die wieder liegen gelassen? Und dann ist mir eingefallen, ich habe geparkt in München auf einer der meistfrequentiertesten Straßen. Unser Hotel war direkt an einer Hauptstraße und da habe ich auch geparkt. Und ich konnte mich plötzlich erinnern, was ich leider immer wieder tue, macht auch dumme Sachen manchmal. Ich habe, während ich das Auto zugesperrt habe oder was gesucht habe, habe ich die Reisepässe und die Geldbörse auf das Dach gelegt. Und das fiel mir ein, kurz vorm Frühstück, und unser Flieger geht am Vormittag, was ich eben schon Monate versprochen habe. Und ich dachte, es ist vorbei, ich bin ein Loser, es ist wirklich, mein Leben endet jetzt, und was mache ich mit meinen Puppen? Ja. Und dann laufe ich zu meinem Auto, und ich sage jetzt die hundertprozentige Wahrheit. Da sind Fußgänger gewesen, Autos gefahren, und ratet, wo meine Geldbörse war, um die Reisepässe. Am Dach des Autos. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Wer von euch weiß, es hätte auch anders ausgehen können. Das hätte komplett anders ausgehen können. Dann wäre unser Wochenende, unsere Reise versaut gewesen. Und mir ist bewusst geworden, dass Gott mit mir ist. Nicht immer geht es so aus, aber eines ist klar. Wenn dir einmal klar ist, dass du so wenig eigentlich in der Hand hast und so wenig wirklich weißt, was alles passieren kann in dieser Welt, dann bist du zwei Sachen. Du bist dankbar und demütig. Und wie ich immer zu sagen pflege, Stolz ist eine der dümmsten Sachen, die ein Mensch tun kann. Sich wichtig machen, Wichtigtuerei, ich bin was Besonderes, was Großes, ist eines der dümmsten Dinge der Menschen. Denn in einem Augenblick kann eine Welt komplett anders sein. Stimmt das? Und darum lass uns immer dankbar sein, lass uns immer demütig sein, denn alles kann sich in einem Augenblick verändern. Man könnte alles verlieren, man könnte eine Gesundheit verlieren, man könnte einen Unfall haben, Gott behüte, aber das Leben kann sich auf einen Schlag verändern. Und darum sei immer dankbar und demütig und bilde dir nie etwas ein für deine Umstände, denn alles ist ein Geschenk Gottes, alles kommt von ihm, du hast nichts mitgenommen. Also du hast nichts reingebracht in die Welt und du wirst auch nichts mitnehmen beim Rausgehen. Amen. Aber jetzt zur Botschaft. Wir sind im 5. Teil unserer Serie Ekklesia. Das Wort Ekklesia ist die, die Gemeinde und wir hatten vier Botschaften bis jetzt. Erstens, die Kirche auf den Kopf gestellt, das war Botschaft Nummer eins. Botschaft Nummer zwei war wandelnde und sprechende Tempel. Botschaft Nummer drei, die größte Prophetie aller Zeiten, als Jesus die Ekklesia, die Gemeinde vorausgesagt hat. Und wir dürfen heute ein Teil davon sein. Und letzte Woche haben wir gesprochen, jetzt sind wir dran. Und wenn du eine oder mehrere dieser Botschaften verpasst hast oder nochmal hören solltest oder sehen solltest, dann geh bitte zurück auf unseren YouTube-Kanal, auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auf Spotify, da kriegst du alle Botschaften gratis, solange es Strom und Internet gibt. Das heutige Thema, liebe Freunde, sagen wir es gemeinsam, groß, mutig und kühn. Gemeinsam groß, mutig und kühn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen entglitten über die Jahre, aber unser Fokus muss sein, dass wir groß denken, mutig und kühn leben. Und wer weiß, wenn das unser Fokus ist, mutig und kühn zu sein, wer glaubt, Gott könnte vielleicht was Außergewöhnliches in unserer Mitte und in unserer Zeit heute tun? Ich glaube das von ganzem Herzen. Durch uns und in dieser Welt und für unsere Welt. Und die Gemeinde Jesu Christi, die ersten Nachfolger Jesu, waren natürlich informiert von den Lehren Jesu, die Lehren, das, was Jesus gesagt hat, hat sie begleitet. Aber was sie gegründet hat und geankert hat oder verankert hat, war die Auferstehung. Ganz wichtig. Die Auferstehung Jesu Christi war die Grundlage ihres Glaubens. Nicht ein Buch, die Bibel gab es noch nicht. Aber sie waren Augenzeugen einer Auferstehung. Sie haben ein Ereignis miterlebt und wir wollen zurückschauen in dieser Serie, um auf Spur zu bleiben. We look back to stay on track. Wir wollen zurückschauen, wie haben die ersten Jesus-Nachfolger gelebt. Und ganz ehrlich, ich möchte gleich was vorwegnehmen. Was ich in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber früher habe ich das oft gehört, wir brauchen das Christentum der Apostelgeschichte wieder. Jemand, der das sagt, bei allem Respekt, hat keine Ahnung, was er sagt. Null Ahnung. Absolut null Ahnung. Ich glaube, du wirst heute sehen, dass diese Menschen damals ganz anders getickt haben, ganz anders gelebt haben, als wir heute. Denn wenn du Wunder willst, musst du auch die Verfolgung mitnehmen. Ohne Verfolgung, ohne dem, was die ersten Jünger erlebt haben, musst du dir vorstellen, wir werden das heute uns ein bisschen anschauen, gibt es auch deren übernatürliches Leben nicht. Wir haben gesagt, die Ausdrucksformen der Kirche, des Glaubens haben sich verändert. Es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen, aber die ursprüngliche Absicht, was Jesus beabsichtigt hat, hat sich nie verändert und darf sich auch nicht verändern. Und wenn die Kirche abweicht, wird sie komisch. Hat jemand schon komische Christen kennengelernt? Ja, leider. Die gibt's überall, bei uns nicht, überhaupt nicht, aber es gibt sie grundsätzlich. Ich sage immer, es gibt nur zwei oder drei, aber leider begegnen sie uns immer wieder. Wenn die Kirche abweicht vom ursprünglichen Zweck und der Absicht Jesu, dann wird es komisch. Also wenn du komische Christen kennst, die aber nicht mit beiden Beinen im Leben stehen, dann weißt du, da stimmt was nicht. Weißt du, wie du weißt, dass was stimmt? Wenn es einen Firmeneigentümer gibt, der sagt, ich habe einen Christen in der Firma, aber das ist mein bester Mitarbeiter. Dann machen wir was richtig, Amen. Haben wir das gehört? Dann machen wir was richtig. Nicht, ich habe einen Christen in der Firma und das ist der komischste von allen. Wer weiß, was ich meine? Das ist tragisch. Und das ist leider in dieser Welt der Fall. Und drum bekommen Menschen ein falsches Bild vom Christentum und daher auch ein falsches Bild von Jesus, weil sie nicht, die schauen nicht ins Neue Testament, wie ein Christ sein soll. Die schauen auch nicht ins erste Jahrhundert, wie ein Christ sein soll. Die schauen auch nicht ins letzte Jahrhundert, wie ein Christ sein soll. Die kennen ein, zwei Christen und die schauen sie an und so sollten Christen eben sein. Stimmt das, was ich sage, oder nicht? Das ist hundertprozentig die Wahrheit. Und wenn wir unseren Weg verlieren als Kirche, als Gemeinde, dann schadet es unserer Welt. Es schadet den Menschen um uns herum, denn wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und wenn die Gemeinde ihren Weg verliert und komisch wird, dann wird es schädlich für die Umgebung und wir bekommen einen Ruf, der Jesus nicht zusteht. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das Fundament der Menschenwürde verschwindet, dann ist das natürlich tragisch. Stell dir vor, es gibt keinen Gott. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keinen absoluten Standard. Was heißt das? Dann haben wir die Welt, in der wir heute leben. Nämlich, ich bestimme, was richtig oder falsch ist. In mir ist richtig oder falsch. Aber wenn es einen Gott gibt, dann gibt es jemanden, der außerhalb von mir ist. Und der Standard, den wir dann haben, ist etwas, wo wir uns festhalten können. Weil sonst tut jeder, was er oder sie für richtig empfindet. Beschreibt das die heutige Welt? Amen. Wann jeder tut, was er oder sie für richtig empfindet. Im Richter 21, Vers 25 steht, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Beschreibt unsere Zeit, nicht wahr? Jeder tut das, was er oder sie für richtig empfindet. Ich bestimme, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und das ist natürlich Irrsinn, denn es kann nur eine Wahrheit geben. Es kann nicht zwei geben oder drei. Es kann nur etwas geben, was richtig ist. Alles andere ergibt ja keinen Sinn. Wir sind die Kirche für unsere Generation. Und wie gesagt, wenn jemand heute das Christentum beurteilt, dann schaut er auf dich und mich. Dann schaut er auf uns, wie wir leben. Wir sind seine Repräsentanten. Wir haben die Verantwortung, das Christentum in dieser Welt zu präsentieren und zu repräsentieren. Und wir sind Botschafter für Christus. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir gehen durch die Apostelgeschichte gerade und wir schauen uns da an, was Lukas geschrieben hat. Lukas ist der Autor des Lukas-Evangeliums und er ist auch der Autor der Apostelgeschichte. Er hat die Apostel gekannt. Er war auch ein Reisebegleiter von Paulus. Und einige Wochen nach der Auferstehung, also nicht Jahre, sondern eigentlich 50 Tage genau, nach der Auferstehung kamen Juden aus dem ganzen Römischen Reich zusammen nach Jerusalem, um welches Fest zu feiern? Pfingsten, das Pfingstfest. Und Gott hat was Großes getan für die gesamte Welt. Die ganze Welt kam zusammen und Gott hat Großes in dieser Zeit getan. Und sie haben eines gesagt, wir wissen, dass Gott real ist, weil wir haben gesehen, der Gekreuzigte ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Wir haben ihn danach gesehen. Wir sagen euch nicht weiter, was wir gelesen oder gehört haben. Wir haben gesehen, was passiert ist. Wir haben gesehen, das Grab ist leer. Und sie begannen zu predigen. Und Petrus schließt seine Pfingstpredigt mit folgenden Worten. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wörtlich heißt das, kehrt von Herzen um. Kehrt von Herzen um. Sagen wir das gemeinsam. Kehrt von Herzen um. Ändert eure Gesinnung. Eure Gesinnung muss sich ändern. Du hast geglaubt, es gibt keinen Gott, aber jetzt glaubst du, es gibt einen Gott. Du hast geglaubt, du bist der Boss deines Lebens, aber jetzt weißt du, es gibt nur einen Boss und das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er hat gesagt, tut Buße. Viele glauben, da geht es um eine bestimmte Sünde oder gewisse Sünden. Nein, da geht es um eine Umkehr von Gottlosigkeit zum Glauben an den einen wahren, lebendigen Gott. Diese Menschen damals waren Götzendiener. Die waren im Römischen Reich. Die haben an viele Götter geglaubt. Und Petrus sagt, tut Buße, kehrt um von diesen Nichtsen, von diesen Götzen und wendet euch dem einen wahren, lebendigen Gott zu Jahwe oder wie unsere jüdischen Freunde sagen, Hashem. Amen, Hashem, der Name. Und das war radikal. Und Petrus hat gesagt, lasst euch taufen. Taufen, Juden haben sich nicht taufen lassen. Nicht-Juden, die zum Judentum übergetreten sind, haben sich taufen lassen. Es war etwas ganz Neues, nämlich Taufen hat zu tun mit sich identifizieren. Ich identifiziere mich mit dieser Sache, mit Jesus. Und das ist das, was Taufen bedeutet. Ich identifiziere mich voll und ganz, wie mein Ehering. Mein Ehering bedeutet, ich bin voll und ganz identifiziert mit einer Person, nämlich mit meiner Frau. Und das ist, was Taufen bedeutet. Im Vers 41 geht's weiter. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Wie viele Personen? 3000. Also mir brauchst du nicht weismachen, dass das eine kleine Sache war. Das war eine große Sache. Tag 1 der Ekklesia war gewaltig. Ich sage gern dazu, der Tag der offenen Tür. Aber die Tür ist immer noch offen. Wir haben immer Tag der offenen Tür. Die Tür ist offen. Jeder kann zu ihm kommen, jederzeit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Ekklesia startet vom ersten Tag an großmutig und kühn. Großmutig und kühn. Schreibt ihr das auf, bitte auf die Outline. Ein nach außen gerichtetes, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Sagen wir das gemeinsam. Die Ekklesia startete vom ersten Tag an als ein nach außen gerichtetes, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Freunde, es war immer noch außen gerichtet. Es war nie nur wir vier oder nur wir die, innerhalb der vier Wände. Es war immer noch außen für die ganze Welt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Markus 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft. Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Und drum, ich möchte, dass das wirklich heute sitzt. Es ist nach außen gerichtet, es ist multikulturell und es multipliziert sich auf der ganzen Welt. Und sie predigten weiter. Und die Menschenmenge wurde immer größer. Die Menschenmenge ist angeschwollen. Kirchengeschichte sagt uns, dass nach 20, 25 Jahren circa Jerusalem über 60% Jesus-Nachfolger waren. Über 60%. Sie predigen weiter. Und am Pfingsttag, die Menschenmenge wurde immer größer. Und weißt du, wo sie sich versammelt haben? Um den Tempel. Wer war schon mal dort beim Tempelberg, wo die Western Wall ist, also die Klagemauer? Gigantisches Areal, wenn du raufgehst. Unglaublich. Es war damals circa 15 Hektar steinerner Platz. Und in der Mitte dieser Tempel, wo das Heiligtum war, das Allerheiligste, der Vorhang, die ganzen Räume, wo auch Tieropfer dargebracht wurden. Jetzt kamen sie von der ganzen Welt, gottesfürchtige Juden aus dem ganzen Römischen Reich kamen am Pfingsttag nach Jerusalem. Und sie drängten sich um den Tempel. Und dort predigt ein gewisser Petrus. Ihr werdet, wenn ihr euch taufen lässt, die Vergebung der Sünden empfangen und die Gabe des Heiligen Geistes. Eure Sünden werden ausgelöscht. Das musst du dir vorstellen. Wofür war der Tempel da? Um mit Sünden richtig umzugehen, um Opfer darzubringen für Sünden. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, mehr oder weniger, das ist alles nicht mehr notwendig. Es gibt jemanden, der ist gestorben, begraben und auferstanden. Und wer an ihn glaubt, dem seine Sünden sind allesamt vergeben. Das musst du dir vorstellen. Die drängen sich alle um den Tempel, was sie gewohnt waren. Und jetzt kommt jemand und sagt, das ist eigentlich hinfällig. Wir wissen von der Geschichte, dass 70 nach Christus der Tempel dem Erdboden gleichgemacht wurde und Jerusalem zerstört wurde. Das jüdische religiöse System wurde beseitigt. Nicht, weil das Juden waren. Gott liebt die Juden. Er liebt sie bis heute. Amen. Aber sie waren nicht willig. Sie waren nicht bereit, umzukehren. Vom alten Weg zum neuen Weg. Und sie waren eigentlich die, die verantwortlich waren, diesen Herrn Jesus Christus ans Kreuz zu nageln. Und es geht weiter. Es geht weiter in Kapitel 3 der Apostelgeschichte. Da lesen wir jetzt. Lukas erzählt uns im Kapitel 3, Vers 1, Petrus und Johannes nun gingen hinauf in den Tempel zur Zeit des Gebetes. Es war um die 9. Stunde. Die 9. Stunde ist 3 Uhr Nachmittag. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Den setzte man täglich vor das Tempeltor, welches das Schöne genannt wird, damit er die Tempelbesucher um ein Almosen bitten konnte. Jetzt pass einmal gut auf, was da steht. Dieser Mann wurde täglich, er war gelähmt, wurde täglich hingebracht vor diese Pforte, um zu betteln. Der war quasi Teil des Inventars. Alle kannten ihn als den Gelähmten. Und im ersten Jahrhundert, bei den Leuten damals, vor allem bei den Heiden, war die Annahme, dass wenn jemand gelähmt war, wenn jemand behindert war, wenn jemand blind war, dass sie gesündigt hatten. Und quasi, das war die Strafe für eine Sünde. Im Johannes 9, wo Jesus einen blinden Mann heilt, fragen seine Jünger, wer hat hier gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus sagte, weder noch, sondern die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Also Jesus hat das natürlich nicht gesagt. Er hat das komplett zurückgewiesen, dieses Denken, dass da jemand seine Strafe bekommt für eine Sünde. Das ist natürlich nicht der Fall. In Vers 3 geht's weiter. Als der nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel gehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber sah ihm in die Augen und mit Johannes zusammen sagte er, schau uns an. Er sah sie an in der Erwartung, etwas von ihnen zu erhalten. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, stellte sich auf die Füße und konnte gehen. Und er ging mit ihnen in den Tempel hinein, lief hin und her, sprang in die Höhe und lobte Gott. Freunde, wenn das bei uns passieren würde, dann würden wir nächste Woche keinen Platz mehr hier haben. Amen. Dann würden sie uns hier die Tür einrennen. Und dieser gelähmte Mann, der zum fixen Inventar dort gehörte, sprang auf. Er war vollkommen geheilt. Und in Vers 9 steht, und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten aber in dem, der sonst beim schönen Tor des Tempels saß und um Almosen bat, und sie waren erschrocken und entsetzt über das, was ihm widerfahren war. Da er sich an Petrus und Johannes klammerte, lief das ganze Volk voller Schrecken in der Nähe der Halle Salomos bei ihnen zusammen. Freunde, die Menschenmenge wurde immer größer. Und Petrus tut, was er immer tut, wenn eine Menschenmenge vor ihm ist, er predigt. In Vers 12 geht's weiter. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk und sprach, Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was schaut ihr uns an, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, denn ihr ausgeliefert und von dem ihr euch vor Pilatus losgesagt habt, als dieser beschlossen hatte, ihn freizulassen. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr euch losgesagt und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Sie wollten Barabbas, dass er frei wird und nicht Jesus. Noch einmal, nicht vergessen, wo sie stehen. beim heiligsten Platz des gesamten Judentums. Sie standen beim Tempel. In Vers 15 geht's weiter. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Gott aber, wer ist der Fürst des Lebens? Jesus. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Gott hat ihn was? Von den Toten auferweckt. Liebe Freunde, ich wiederhole mich so gerne. Warum reden wir ständig und in einer Tour wie eine gebrochene Schallplatte über die Auferstehung? Weil das die Grundlage unseres Glaubens ist. Ohne Auferstehung können wir heimgehen. Ohne Auferstehung haben wir nichts. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es kein Christentum. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es auch keine Bibel. Zuerst war die Auferstehung und dann haben sie geschrieben, was sie gesehen und gehört haben. Und drum haben wir heute Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, weil es zuerst passiert ist und dann wurde es dokumentiert. Liebe Freunde, das Neue Testament ist ein Geschichtsbuch und das Wort Gottes gleichzeitig. Ist ein Geschichtsbuch und das Wort Gottes gleichzeitig. Es gibt keine bessere Dokumentation als das Neue Testament. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Und weil er den, den ihr hier seht und den ihr kennt, auf seinen Namen vertraut hat, hat dieser Name ihm Kraft gegeben. Ja, der Glaube, der durch ihn gekommen ist, hat diesem die volle Gesundheit geschenkt vor euer aller Augen. Nun, ich weiß, liebe Brüder, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie eure führenden Männer auch. Gott aber hat, was er durch den Mund aller Propheten angekündigt hat, dass nämlich sein Gesalbter leiden werde, also Jesus der Gesalbte, der Christus, der Messias, auf diese Weise in Erfüllung gehen lassen. Kehrt also um und richtet euch aus auf die Vergebung eurer Sünden. Wörtliche Übersetzung, die ich mir aufgeschrieben habe, kehrt also um und wendet euch Gott zu, jetzt passt gut auf, so werden eure Sünden ausgelöscht. So werden eure Sünden ausgelöscht. Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Ja, aber es ist trotzdem wahr. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber Freunde, das ist auch unsere Botschaft. Unsere Sünden sind ausgelöscht. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn du Jesus vertraust von ganzem Herzen, sind deine Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft, alle, die du noch begehen wirst, bereits bezahlt. Wie geht denn das? Naja, wie Jesus für dich gestorben ist, hat es dich noch gar nicht gegeben. Da war dein ganzes Leben in der Zukunft. Und er hat am Kreuz alles bezahlt. Wie kann man dann leben? Naja, ich mache, was ich will, oder? Nein, im Gegenteil. Mein Herz ist voller Freude. Mein Herz ist voller Dankbarkeit. Mein Herz ist voller Liebe. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Noch einmal. Kehrt also um und wendet euch Gott zu, so werden eure Sünden ausgelöscht. Jetzt musst du dir vorstellen, die stehen beim Tempel und wer ist auch dort? Der hohe Priester ist dort, das ganze religiöse Volk ist dort. Und das backen diese religiösen Führer einfach nicht mehr. Diese Aussage backen sie nicht mehr. Dass ein Mensch angeblich Sünden auslöschen kann. Warum backen sie das nicht? Was war der Zweck des Tempelkomplexes? Was war der Zweck des Tempelsystems? Sünden zu behandeln. Und zwar immer wieder und jedes Jahr durch alle möglichen Tieropfer. Lies Levitikus, lies 3. Mose. Dann weißt du, worum es geht. Der gesamte Tempelkomplex, das gesamte Tempelsystem war dafür da, um die Sünden der Menschen zu sühnen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder ohne Ende. Warum? Weil der Mensch immer wieder und immer wieder sündigt und kein Tieropfer Sünden auslöschen kann. Aber Jesus kann, Gott kann, sein Blut für uns alle am Kreuz zur Vergebung all unserer Sünden. Unsere Sünden sind ausgelöscht. Aber jetzt überlegt ihr mal, wie das klingt für den Hohepriester, der von Tempel lebt. Zwischengedanke. Wenn jemand von was lebt, darfst dich nicht wundern, dass er es nicht abschaffen will. Haben wir die letzten 4 Jahre ja wunderbar erlebt, oder? Jemand, der von was profitiert, will es nicht weghaben. Wenn jemand profitiert davon, dass Menschen, keine Ahnung, irgendeinen Test kaufen und sich testen lassen und oder, versteht's ja, ist ja ganz normal. Wenn jemand von etwas lebt, will er es nicht weghaben. Und diese Leute waren fuchsteufelswild. Diese Tempeldiener, diese Priester, der Hohepriester war außer sich. Das ist Blasphemie, dass da jetzt jemand sagt, durch einen Menschen werden Sünden ausgelöscht. Du musst immer nur dem Geld folgen. Dann weißt du, wer welche Motivation hat. Nur ein Nebengedanke. Ja? Wenn die Medien was bringen, dann musst du nur fragen, wer profitiert davon. Versteht ihr, was ich meine? Und der Tempel war das, von dem sie lebten. Und das Tempelsystem war jetzt in Gefahr. Stell dir vor, wenn einer für alle Sünden bezahlt und alle Sünden auslöscht, Frage, 150.000 Euro Frage, braucht man dann den Tempel noch? Dann ist der Tempel hinfällig. Und das hat sie auf die Palme gebracht. Sie sagten jetzt, das ist Blasphemie. Und Petrus sagte, mit anderen Worten, dieses Gebäude hier ist jetzt irrelevant, wird nicht mehr gebraucht. Und Jesus hat einmal gesagt, ich bin größer als der Tempel. Wer kennt diese Aussage? Lesen wir sie. Matthäus 16, Vers 6 sollte das heißen, nicht 6, Vers 6. 16, Vers 6. Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Jesus tat im Alleingang, was der Tempel und das Tempelsystem niemals hätte tun können. Nicht in zig Millionen Jahren. Nämlich die Sünden aller Menschen auslöschen. Das hat Jesus getan. Jesus ist gekommen als der Retter der Welt, der Erlöser der Menschheit. Sein Opfertod am Kreuz behandelt jede Sünde jedes Menschen, der je gelebt hat und je leben wird. Was man damit macht, ist eine andere Frage. Es gibt nämlich eine Bedingung. Alle, die an ihn glaubten und ihn annahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und jetzt kommt Petrus daher und untergräbt das ganze Tempelsystem mit seiner Predigt. Und die religiösen Führer ordneten an, sie gefangen zu nehmen. Sie ordnen an, sie gefangen zu nehmen. Sie haben sie ins Gefängnis geworfen. Im Kapitel 4, Vers 4 steht, von denen aber, die das Wort hörten, kamen viele zum Glauben. Wie viele? Viele. Die Zahl der Männer, also nur die Männer ohne Frauen und Kinder, die hat man leider damals nicht erwähnt, aber nur die Männer waren ungefähr 5.000. Die Menschenmenge, die an Jesus glaubte, die Männer alleine plus Frauen plus Kinder, stieg auf 5.000, vielleicht 20.000 Menschen. Sie wurden in ein Gefängnis geworfen. Wenn wir heute an Gefängnis denken, denken wir an ein Zimmer, wo die Tür aufgemacht wird, zugesperrt wird, wird das Essen eingeschoben, hast du ein Klo drinnen, richtig? Weißt du, was das damals war? Ein Loch. Du wurdest in ein Loch hinuntergebracht und dann wurde ein Deckel draufgegeben. Und in diesem Loch warst du dann nicht alleine. Dort gab es keine Toilette, kein Abfluss. Und ich lasse da stehen, bitte, weil du kannst den Rest denken. Das war unglaublich. Dieselben Leute, die Jesus gekreuzigt haben oder kreuzigen ließen an Pilatus ausgeliefert haben, haben jetzt diese Jünger ins Gefängnis werfen lassen. Jetzt bitte gut aufpassen. Kreuzigungen waren immer noch an der Tagesordnung. Keiner garantierte ihnen, dass jetzt das Nächste dran war oder nicht. Die Kreuzigung war immer noch an der Tagesordnung. Und am nächsten Tag gab es eine öffentliche Verhandlung. Und bei einer öffentlichen Verhandlung waren die Priester dabei, der Hohepriester dabei. Und ratet, wer noch dabei war? Der Gelähmte. Nur jetzt ist er nicht herumgesessen, sondern gestanden. Und in Vers 8 geht's weiter. Da sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist zu ihnen, Führer des Volkes und Älteste, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser gerettet worden sei, dann sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt. Na, ist beim Petrus die Scheuplatten hängen geblieben? Worüber redet Petrus ständig? Petrus hat nicht über die Bergpredigt gepredigt. Er hat nicht über den guten Samariter gepredigt. Er hat nicht über dieses Gleichnis oder diese Parabel gepredigt. Kann man alles machen. Aber was Petrus getan hat in einer Tour, er ist gekreuzigt worden und er ist auferstanden. Weil das ist die Basis unseres Glaubens. Es gibt auch Menschen, die nicht an Christus glauben, die die Bergpredigt super finden. Und die den guten Samariter super finden. Aber der gute Samariter rettet dich nicht. Und die Bergpredigt auch nicht. Der Glaube an Jesu Tod und Auferstehung rettet dich alleine. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Er ist der Stein, der von euch Bauleuten verschmäht wurde und zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, denn uns Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Als sie aber den Freimut des Petrus und des Johannes sahen, lesen wir das gemeinsam, als sie aber den Freimut des Petrus und des Johannes. Was haben sie gesehen? Freimut. Was ist Freimut? Mut, Kühnheit. Sag mal Kühnheit. Kühnheit, Mut, Freimut, Freimütigkeit. Das Gegenteil von Angst, oder? Als sie aber den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass sie einfache Menschen waren, ohne besondere Bildung. Viele glauben, das waren Analphabeten. Petrus konnte ja nicht einmal schreiben. Das hat zu viel gebracht, oder? Für jemanden, der nicht schreiben kann. Petrus konnte nicht schreiben und darum gibt es das Markus-Evangelium. Weil das Markus-Evangelium eigentlich ein Diktat von Petrus ist. Markus schreibt die Geschichte von Petrus auf. Petrus konnte nicht schreiben, wahrscheinlich. Oder zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Wunderten sie sich, noch einmal, als sie aber den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass sie einfache Menschen waren, ohne besondere Bildung, wunderten sie sich. Und was wurde ihnen klar? Es wurde ihnen klar, dass sie zu Jesus gehörten. Freunde, wenn jemand dich anschaut, wird diesen Menschen auch klar, dass du zu Jesus gehörst? Doch sie sahen, dass der Geheilte bei ihnen stand, konnten sie ihnen nichts entgegenhalten. Denn wir können nicht anders als von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Diese Leute waren mutig und kühn. Und der Grund, ich wiederhole mich jetzt noch einmal gerne, weil es so wichtig ist, das muss heute sitzen. Der Grund, warum sie die Entscheidung trafen, Jesus für immer nachzufolgen. Was war der Grund, warum sie die Entscheidung trafen, Jesus für immer nachzufolgen? Warum? Weil sie gehört haben, was er gelehrt hat? Nein. Was haben sie getan am Kreuzigungstag? Sie sind alle was? Davongelaufen. Sie haben alles gehört, was er gelehrt hat. Sie haben alles gehört, was er gesagt hat. Und trotzdem sind sie davongelaufen. Was war das Ausschlaggebende für die Entscheidung, ihm für immer und ewig treu zu bleiben und nachzufolgen? Sie waren Augenzeugen eines Ereignisses. Und dieses Ereignis ist die Auferstehung. nicht was Jesus gelehrt hat, so wichtig das ist, sondern das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben. Sie haben alles gehört, aber sie liefen davon. Aber die Auferstehung hat dieses Movement in die Welt gerufen. Sie waren Augenzeugen eines Ereignisses. Und mein Glaube ist verankert. Mein Glaube ist verankert in einem Ereignis. Und dieses Ereignis ist die Auferstehung. Ich sage das deswegen so deutlich. Hört es mir jetzt ganz gut zu. Wir haben eine Verantwortung für unsere Welt und wie das Christentum gesehen wird, richtig? Ich bin so aufgewachsen, nicht nur zu Hause, sondern hauptsächlich in den Gemeinden, wo wir waren. Glaub's einfach, weil es in der Bibel steht. Und es hat fast dazu geführt, dass ich davongelaufen bin, weil ich nicht verstanden habe, warum soll ich blind ein Buch glauben? Ich kann euch heute beruhigen. Ich glaube, das ist das Wort Gottes zu 100%. Ja? Keine Angst. Aber zuerst war die Auferstehung, dann war das? Ja oder nein? Ja oder nein? Zuerst gab es eine Auferstehung, dann gab es das Lukas-Evangelium. Dann gab es den Matthäus, den Markus und den Johannes. Und hier ist das Problem. In unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, einem Menschen, der Christus nicht kennt, einem jungen Menschen, die Generation heute, die in der Universität oder in der Schule indoktriniert werden. Wer weiß, dass das stimmt? Indoktriniert werden. Und du sagst jetzt, glaub's einfach, was in einem Buch steht. Die können damit nichts anfangen. Wir müssen und wir dürfen diese Generation überzeugen. Geschichtlich, historisch, archäologisch bewiesen. Jemand ging ans Kreuz und zahlte für deine Sünden. Das kann jeder behaupten, oder? Aber er hat genau das getan, was er gesagt hat. Ich werde am dritten Tage auferstehen. Und was sage ich fast jede Woche? Jemand, der das voraussagt und dann auch tut, dem glaube ich alles. Wenn jemand von den Toten aufersteht, glaube ich ihm alles. Mein Glaube ist verankert in einem Ereignis. Und sie riskierten ihr Leben nicht für eine Lehre. Sie riskierten ihr Leben für das, was sie gesehen haben. Verstehen wir das? Und jetzt werden sie freigelassen. Sie hätten auch gekreuzigt werden können. Und jetzt kommen wir zum abschließenden Teil der heutigen Botschaft. Und dieser Teil sollte sich mit unserem Leben überschneiden. Sie wurden freigelassen. Was haben sie getan nach der Freilassung? Sie gingen zu den Ihren. Nicht Ihre, sondern Ihren. Vers 23. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Ihren und berichteten alles, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als diese es hörten, was haben sie gehört? Wir wurden eingesperrt, wir wurden geschlagen, sie wurden gegeißelt. Das waren 39 Geißelhiebe mit einer sogenannten neunschwanzigen Katze. Also es war eine Peitsche mit 9 Strängen und da waren Knochensplitter hineingewebt und diese Peitsche hat sich um den Körper gewickelt, dann wurde angerissen. Freunde, diese Jünger waren für immer gebrandmarkt von der Geißelung. Das geht hier nicht so klar hervor, aber studier Geschichte. Das war nicht nur ein bisschen Popo-Klatsch, macht's das nicht mehr. Nein, die wurden gegeißelt. Und Petrus, Johannes und wie sie alle heißen, haben ihr ganzes Leben diese Wunden, diese Markenzeichen getragen. Und jeder wusste, die haben was angestellt. Die waren schon verurteilt. Quasi kein perfektes Leumundszeugnis mehr. Vorverurteilt. Und das trugen sie in ihrem Körper ihr ganzes Leben. Wer will immer noch das Christentum der Apostelgeschichte? Ich frage nur. Wenn wir es wirklich wollen, das könnte ja sein, oder? Was haben die dann gesagt? Sie erhoben ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr unser Herrscher, du hast den Himmel gemacht und die Erde und das Meer und alles, was darinnen ist. Um Himmels Willen, was hat das mit irgendwas zu tun? Frage, was hättest du gebetet? Was hättest du gebetet? Lesen wir weiter. Ja, wirklich, zusammengetan haben sich in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus, die Völker und die Stämme Israels gegen den heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und sie haben getan, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus festgesetzt haben, dass es geschehe. Und nun, Herr, achte auf ihre Drohungen. Was haben sie gebetet? Zuerst haben sie Gott gelobt, dann haben sie gesagt, Herr, unser Herrscher, du hast den Himmel gemacht und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Und dann beten sie, achte auf ihre Drohungen und gewähre deinen Knechten in aller Freiheit oder Kühnheit, dein Wort zu verkündigen. Lass uns freimütig, lass uns mutig und frei reden. Und sie riechen immer noch nach dem Loch, aus dem sie gerade rausgekrochen sind. Was würdest du beten? Was würde ich beten? Wenn ich gerade das erlebt hätte. Wir sind doch gute Österreicher, oder? Wir hätten schon ein paar Tipps für dich, oder? Betet doch nicht für Kühnheit. Betet für Diplomatie. Betet für Besonnenheit. Oder das Lieblingsgebet der Christen, betet für Schutz. Sie beten weder für Diplomatie, noch beten sie für Besonnenheit, noch beten sie für Schutz. Haben wir das verstanden? Die beten um Freimut, um Kühnheit, um das Wort Gottes weiterzusagen. Sieht jetzt hoffentlich jeder, dass unsere Gebete, meine Gebete, ist peinlich, oder? Eigentlich peinlich, wie wir beten. Ist doch peinlich, wie wir beten. Schütze uns, bewahre uns. Die haben nicht gebetet, schütze und bewahre uns, sondern lass uns weiterhin so kühn und mutig sein, die Wahrheit zu verkündigen. Amen. Nix Schutz, nix Diplomatie, nix, da muss ich mitmachen, gar nichts. Vers 30. Sie beteten also für Mut zu reden, wenn es viel sicherer gewesen wäre, den Mund zu halten. Während du deine Hand ausstreckst, Vers 30, und Heilung bewirkst, und Zeichen und Wunder geschehen lässt durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und verkündigten das Wort Gottes in aller Freiheit. Sie waren voll des Geistes, und was haben sie getan? Sie waren jetzt ab sofort diplomatischer, besonnener und vorsichtiger. Ah, falscher Vers. Nein, sie waren nicht diplomatischer, vorsichtiger und sonst was. Sie waren kühn und verkündigten das Wort Gottes in aller Freiheit. Wie sieht das mit unseren Gebeten aus? Unsere Gebete sind ein Gradmesser. Oft beten wir für unsere kleine Welt. Wir beten für das, was uns wichtig ist. Geht es mir um das, worum es Gott geht? Wenn Gott alle meine Gebete erhören würde, wer würde am meisten profitieren? Und wenn sich meine Gebete nur um mich drehen, was heißt das oder was bedeutet das für meinen Glauben? Ich sage dir jetzt etwas und das ist jetzt beinhart. Wir sind leider überhaupt nicht so wie die ersten Christen. Gar nicht. Ich könnte weinen. Du auch? Wir sind leider, ich bin leider überhaupt nicht so wie die ersten Christen. Gar nicht. Unsere Gebete drehen sich um das, was wir brauchen. Dürfen wir weiter beten? So natürlich. Und dann bin ich enttäuscht von Gott und meine Güte, ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Richtig? Wir sind überhaupt nicht wie die ersten Christen. Überhaupt nicht. Was wäre aber, wenn es anders wäre? Was wäre, wenn es wirklich um seinen Willen ginge? Was würde passieren? Was würde passieren, wenn wir so wären wie die ersten Christen? Ich sage es noch einmal, wir sind weit weg davon. Weit, 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 weit weg davon. Und ich möchte heute nur ein, ich habe heute nur ein Ziel. Weißt du, was mein Ziel ist heute? Dass du, dass ich, dass wir ab sofort beten für Kühnheit. Das ist mein einziges Ziel heute. Die ganze Predigt hätte man sparen können. Lass uns beten für Mut und Kühnheit. Wir werden's brauchen. Wir werden's brauchen. Mut und Kühnheit. Und liebe Freunde, das hat nichts damit zu tun, dass ich auf die Straße gehe mit einem Schild und demonstriere oder von Tür zu Tür evangelisiere. Es hat damit zu tun, dass wir so leben, dass die Welt uns respektiert. Was muss die Welt uns respektieren? Ich glaube, die Welt sollte sehen, wer wir sind. Sie mögen vielleicht nicht glauben, was wir glauben. Sie mögen mit uns nicht gleicher Meinung sein. Aber da stehen Menschen, die sind furchtlos. Die sind mutig. Die sind kühn. Und wenn ein Unternehmer jemanden heuert, dann heuert er den Christen, weil der ist so fleißig. Amen. Die besten Lehrerinnen und Lehrer sind Jesus Nachfolger. Die besten Anwälte, die besten Krankenschwestern und Krankenpfleger sind Christen. Und auch wenn sie sagen, ja, die glauben irgendwas, aber gut, dass wir es in der Firma haben. Versteht ihr, was ich sage? Darum geht's. Kühnheit heißt nicht aufdringlich. Kühn heißt nicht grob. Kühn heißt nicht komisch. Kühn heißt nicht, ich sag was und fall negativ auf. Kühnheit bedeutet, den Mund aufzumachen, wenn die Angst redet, sag lieber nichts. Lass uns für Kühnheit beten. Und ich habe ein Gebet heute vorbereitet. Stehen wir gemeinsam auf. Und das wollen wir jetzt beten, gemeinsam. Bevor wir das beten gemeinsam, bitte gut auf, was ich sage. Kühnheit braucht einen Kontext. Kühn ist nicht, ja, der Petrus ist zu dem hingegangen, der war gelähmt und hat gesagt, steh auf im Namen Jesu und geh. Freund, wenn du am Stephansplatz gehst und das tust, wirst du kläglich scheitern. Wer weiß das? Kläglich scheitern. Warum? Weil das heute nicht unser Kontext ist. Unser Kühnheitskontext ist ein anderer. Wir gehen nicht ins Krankenhaus oder zu den Behinderten und sagen, steh auf und geh umher. Das tun wir heute nicht. Das ist nicht der Kontext. Zu mir kam jemand und sagte, du, ich glaube, dass Jesus noch genau das Gleiche tut wie in der Apostelgeschichte 3. Ich sage, ja, geh ins Krankenhaus und hol ein paar Sterbekranke aus dem Bett. Noch keiner konnte das vollbringen. Ich kenne keinen einzigen. Und das heißt, Pastor, glaubst du das nicht? Ich glaube es vielleicht mehr wie du. Ich glaube, dass Gott das tun kann. Aber wir haben heute einen anderen Kontext, verstehen wir das? Wir können diese Apostelgeschichte nicht in der Form heute haben. Das war eine andere Zeit, ein anderer Kontext. Die Leute waren Augenzeugen von Jesus und sie wurden aufs Schwerste verfolgt und mussten jeden Tag mit einer Kreuzigung rechnen. Also wenn du heute kühn sein willst, bitte hör mir zu, dann sei nicht aufdringlich oder grob oder komisch. Tu es in dem Kontext, wo Gott dich hinplatziert hat. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil es gibt heute immer noch Christen, die glauben, sie können auf jeden Gelähmten hingehen und den aus dem Rollstuhl holen. Das tut Gott in der Form heute nicht. Kann das manchmal passieren? Ja. Kann Gott das? Ja, kann er. Aber nicht so wie zur Zeit der ersten Jünger. Hundertprozentig nicht. Sonst hätten wir was anderes. Ja? Und drum, unser Kühnheitskontext ist dort, wo wir leben. Wir sind furchtlos. Wir stehen zu Jesus. Und hier ist das Gebet. Und sollte dir Gott einmal hundertprozentig ins Herz sagen, geh hin zu diesem Gelähmten und hol ihm aus dem Rollstuhl. Sollte das passieren und du hast keinen Zweifel im Herzen, dass passiert, dann tu's. Aber sonst tu's nicht. Amen. Ist das möglich? Es ist möglich. Aber ich kenne leider zu viele Fälle, wo es probiert wurde, wo man sich nur lächerlich gemacht hat. Aber wenn der Tag kommen sollte, wo ich gar nicht aus kann und Gott schickt mich zu jemandem und sagt, hey, steh auf, dann werde ich es tun. Aber dann ist es wirklich von ihm. Und dann wird es auch passieren. Amen. Wo ist das Gebet? Da ist es. Beten wir 1, 2, 3. Himmlischer Vater, gib mir den Mut und die Kühnheit, etwas zu sagen, wenn die Angst mir sagt, ich soll doch meinen Mund halten. Noch einmal. Himmlischer Vater, gib mir den Mut und die Kühnheit, etwas zu sagen, wenn die Angst mir sagt, ich soll doch meinen Mund halten. Das ist Kühnheit. Das ist Kühnheit. Von dem hat man mehr gebraucht unter Christen in den letzten 4 Jahren, meiner Meinung nach. Von dem brauchen wir auch in Zukunft mehr. Und wir sollten bekannt dafür sein, dass wir mutig und kühn sein, aber nicht aufdringlich und nicht grob oder komisch, sondern echt und authentisch. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft jetzt hört. Ich bitte dich, dass du ins Herz dieses Menschen jetzt sprichst, dass du hineinsprichst in dieses Herz. Die Botschaft ist dieselbe heute. Kehr um. Kehr um, lass dich taufen und deine Sünden sind ausgelöscht. Deine Sünden sind ausgelöscht. Paulus sagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Er sagt auch weiter, jeder oder jede, die den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du weißt ganz genau, dass du eine Last trägst, eine Schuld trägst, die ist viel zu groß. Du weißt ganz genau, dass du einen Retter brauchst. Du weißt ganz genau, dass das, was du heute gehört hast, die Wahrheit ist. Dieser Jesus ist gestorben, begraben und auferstanden. Und wenn du das glauben möchtest und auch zum Ausdruck bringst, dann hast du ewiges Leben. Bete mit uns laut. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, deine endlose, bedingungslose Liebe, Gott, die du am Kreuz zur Schau gestellt hast. Jesus, du warst perfekt, ohne Sünde. Und du hast dich ans Kreuz nageln lassen. Für alle meine Sünden. Sei mein Retter. Erlöse mich jetzt. Ich glaube, dass du gestorben bist, in ein Grab gelegt wurdest und am dritten Tage auferstanden bist. Ich glaube das. Du lebst. Du bist heute hier. Du bist in unserer Mitte. Ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich gehöre dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch für uns alle beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich bitte dich um Kühnheit, um Mut, um Freimut. Ich bitte dich um Kraft über unsere natürliche Kraft hinaus. Herr, verzeih uns, dass wir, nicht mutig waren, nicht kühn waren, dass sie unsere Gebete mehr oder weniger um uns gedreht haben, um uns selbst und nicht um dein Reich, um dein Königreich, um deine Welt. Wir wollen, dass dein Reich gebaut wird und wir wollen zu dir stehen, egal was kommt. Jesus, wir gehören zu dir. Wir schämen uns nicht, wir fürchten uns nicht. Bitte schenk uns diese Kühnheit, diesen Mut, diese Freimütigkeit. Ich bete das für jeden, der das jetzt hört, in Jesu Namen und vor allem für auch mich. Herr, meine Gebete waren peinlich, manchmal selbstsüchtig, klein, meine Welt, ich, mich, meiner, mir. Aber ich möchte wirklich lernen, so zu leben und so zu beten wie die ersten Jünger. In Jesu Namen. Amen. Danke.